Drei Weise aus dem Morgenland von Christoph Reichelt. Man kann sich in den globalen Netzwerken verlieren. Man kann dort aber auch Wesentliches finden. Wenn der Horizont weit wird, weiter als die eigenen physischen und sozialen Grenzen, dann sind Begegnungen möglich, bereichernde, erschütternde und aufrüttelnde Begegnungen. Unsere Zeit bringt Menschen hervor, die ihre ganz eigenen Wege suchen, Persönlichkeiten, die sich nicht von Konventionen und Erwartungen, gleich welcher Art, prägen lassen wollen, die versuchen, das Neue, das in der Luft liegt, in sich zu verwirklichen. Es sind einsame Forscher, weil sie von Glaubenssystemen, Lehren und Dogmen unabhängig sein wollen, weil sie unabhängig nach einer puren Wahrheit suchen, die sie vermuten, die sie aber nicht bewusst besitzen. Das Morgenland aus der Überschrift hat nichts mit dem Orient zu tun. Es geht vielmehr darum, dass sich das Fenster in ein neues Zeitalter geöffnet hat und nun eine Generation keine andere Wahl hat, als die ersten Schritte im Morgen zu tun, wenn sie nicht im vergangenen, untergehenden verhaftet bleiben will. Die drei Weisen, die dieser Text vorstellt, können fast beliebig ausgewählte Beispiele für eine Umsetzung dieses Lebensauftrags sein. Sie sind vielleicht nicht weiser als du und ich. Ihre Weisheit für uns kann aber darin liegen, dass sie anders sind, an einem anderen Punkt des Weges der Menschwerdung stehen und davon Zeugnis geben. Es gibt unzählige. Erstes, Snickling. Der als Willy Kramer geboren 1979 bekannte YouTuber, mediale Künstler und Meme-Creator ist mit satirischen Videos bekannt geworden, in denen er bekannten Persönlichkeiten, besonders aus Politik und Medien, groteske und provokant unwahre Aussagen in den Mund gelegt hat. Er hat dabei die oft schematische, ideologisch verzerrte Sprechweise dieser Figuren des öffentlichen Lebens aufs Korn genommen und ihr offenkundig loses Verhältnis zur Wahrheit grotesk überspitzt. Dazu kamen passende Memes, die bestimmte Eigenschaften von Personen aus Politik und Medien lächerlich machten. Im Großen und Ganzen hat er für einige Jahre die Funktion eines kollektiven Hofnarren übernommen, der alles zur Kenntlichkeit verzerrt und allem das Fundament der Ernsthaftigkeit entzieht. In einem seiner bekannt gewordenen Videos scheint zum Beispiel der kanadische Philosoph Jordan Peterson der damaligen deutschen Bundesregierung in sehr deutlichen Worten die Leviten zu lesen, wobei dessen Sprachduktus so perfekt imitiert wird, dass man sogar in seinem Herkunftsland an die Authentizität der Aufnahme glaubte. Um dem Ganzen eine Metaebene zu geben, lieferte Snickling kurz darauf noch ein Video einer Reaktion Petersens, in dem dieser sich die Nutzung seiner Person für solche Späße in ebenfalls deutlichen Worten verbat und Snicklings Verhaftung forderte. Alles Fake, natürlich. Wozu das Ganze? Und was ist daran weise? In seiner gedruckten Zeitschrift Der neue Willi fanden sich zwischen grellen Bildern und krassen Memes überraschend nachdenkliche Texte. Hier wurde erkennbar, dass seine Arbeit nicht nur praktische Medienkritik mit den Mitteln der Ironie ist. Ihr liegt zugrunde ein bewusster und aktiver Umgang mit den emotionalen Manipulationstechniken und der seelentötenden Dauererregung, die von den Medien induziert wird. Sein Ziel ist, so könnte man sagen, die Wiederablösung des Medienjunkies von seiner Droge. Das Mittel ist eben diese Droge selbst. Zitat: Die Gedanken müssen das Spielfeld verlassen, weg von der Straßenlaterne, die alles einfach und klar ausleuchtet, aber eben nicht dahin, wo es einen Unterschied macht. Nicht dahin, wo die Antworten liegen. Revolution ist keine kollektive Veranstaltung, bei der alle auf das Go eines Anführers warten und dann loslegen. Revolution ist eine Frequenz, auf die jeder Einzelne kommen muss. Gerne mit gegenseitiger Inspiration, Aufklärung und Motivation, aber letztendlich allein. Du bist das Licht, du bist die Revolution. Wir erleben, wie die Weltseele sich verdaut und selbst wiedergebärt. Ein Prozess, der so schmerzhaft wie notwendig ist. Doch statt uns in oberflächlichem Aktivismus zu verlieren, müssen wir uns fragen, wollen wir wirklich nur die Fahrer wechseln, während das Rennen selbst unverändert bleibt? Die Antwort liegt nicht in Resignation, sondern in der radikalen Dekonstruktion des Systems. Der wahre Wandel beginnt damit, dass wir uns ehrlich machen, selbst wenn es weh tut. Nur so können wir das alte Denken überwinden und eine neue Sportart erschaffen. Eine mit neuen Regeln, echter Freiheit und der Faszination des Neuanfangs. Die Straßenlaterne leuchtet, aber die Kontaktlinse liegt woanders. Es ist Zeit, dorthin zu gehen, wo es dunkel ist, denn dort wartet die Zukunft. Ende des Zitats. Zwei Dinge machen Willi Cramer für mich zum Weisen im Sinne der Definition. Zum einen sein starker Bezug auf das Konzept Seele, und zwar nicht im psychologischen Sinn, sondern ganz eindeutig als spirituelles Prinzip. Und zum anderen seine unverkennbare Zielsetzung, Menschen, die mit seiner Arbeit in Berührung kommen, zurückzuverweisen auf ihr eigenes Inneres, damit sie dort suchen, was ihr Menschsein eigentlich bedeutet. Seine Zielgruppe sind andere als die Leser von Logon. Aber es gibt Sucher in allen Milieus, in allen sozialen Gruppen, in allen kulturellen Blasen. Snicklink bildet tatsächlich einen Link, auch wenn der Nickname einen ganz anderen Ursprung hat. In einem X-Post schrieb er Anfang des Jahres, Zitat, Wahrheit ist nicht mehr die Frage oder kognitive Dissonanz als gesellschaftliches Betriebssystem. Die meisten Menschen fragen nicht, was ist wahr? Sie fragen, welche Geschichte hält meine Identität zusammen? Das ist der eigentliche Bruch unserer Zeit. Wahrheit war einmal etwas Äußeres, unbequem, korrigierend. Heute ist sie etwas Inneres. Eine Erzählung, die verhindern soll, dass das eigene Weltbild zerfällt. Politische Positionen funktionieren deshalb nicht mehr wie Argumente, sondern wie Identitätsstabilisatoren. Narrative schlagen Fakten. Wir leben nicht in einer informationsarmen, sondern in einer überinformierten Welt. Zu jedem Konflikt existieren Narrative, Gegennarrative, Moralrahmen, historische Ableitungen. Fakten lösen diesen Widerspruch nicht auf, sie verstärken ihn. Also entscheidet der Mensch nicht mehr nach Wahrheit, sondern nach psychischer Kohärenz. Welche Version erlaubt mir, mich weiterhin als gut, richtig oder auf der richtigen Seite zu sehen? Kognitive Dissonanz als System. So entstehen Haltungen wie moralisch kritisch, rhetorisch antiimperial, praktisch voll integriert. Das ist keine klassische Heuchelei, es ist mentale Lastenverteilung. Widersprüche werden nicht gelöst, sondern getrennt gelagert. Moral hier, Realität dort, Zugehörigkeit dazwischen. Solange diese Ebenen sich nicht berühren, fühlt sich alles stimmig an. Such dir eine Seite, ist Denkverweigerung. Pick a side klingt entschlossen. In Wahrheit heißt es Kapitulation. Eine Seite wählen heißt Komplexität einfrieren, Denken delegieren, Loyalität über Erkenntnis stellen und ab diesem Moment werden Informationen nicht mehr geprüft, sondern sortiert. Passt, stört, kommt vom Feind. So werden kluge Menschen vorhersehbar. Die eigentliche Trennlinie. Die wahre Spaltung verläuft nicht zwischen links und rechts, sondern dazwischen, nämlich Menschen, die eine Geschichte brauchen, um ihre Identität zu schützen und Menschen, die bereit sind, ihre Identität von der Realität beschädigen zu lassen. Die einen suchen Konsistenz, die anderen Orientierung. Warum sich alles so instabil anfühlt? Narrative zerfallen, Autoritäten verlieren Wirkung. Gleichzeitig wächst der Wunsch nach einfachen Erklärungen. Je chaotischer die Welt wirkt, desto attraktiver werden klare Schuldige, eindeutige Helden, saubere Seiten. Komplexität wird nicht widerlegt, sie wird verdrängt. Wahrheit heute. Wahrheit ist heute kein Standpunkt, sie ist eine Spannung, die man aushält. Sie ist langsam, unbefriedigend, sozial riskant. Sie liefert keine Flagge, keine Gruppe, keinen Applaus. Aber sie liefert etwas anderes, Orientierung statt Beruhigung. Und genau das fehlt gerade überall. Ende des Zitats. Zweitens, Captain Peng. Robert Gwisdek, geboren 1984, ist der Sohn von Michael Gwisdek und Corinna Harfuch. Er setzt die Schauspielertradition seiner Eltern fort, führt Regie und hat einen fantastischen Roman mit dem Titel »Unsichtbarer Apfel« geschrieben. Sonst wissen wir nicht besonders viel über ihn. Im Kontext dieses Textes ist interessant besonders sein Schaffen als Captain Peng, der mit verschiedenen Begleitmusikern Hip-Hop mit komplexen und berührenden Texten vorträgt. Hier geht es immer irgendwie um die Frage danach, was der Mensch ist, wie er seine Realität erkennen und gestalten kann und wohin er sich bewusst und lebendig in seinem Leben wendet. In Sokosophie beginnt der Sprecher auf der Suche nach Wahrheit und Sinn eine intensive Diskussion mit einer über seine Hand gezogene Socke, die immer wieder die scheinbar einfachen Antworten, die er sich gibt, in Frage stellt und ihn weiterdrängt, bis er am Ursprung des Ursprungs vom Ursprung angelangt ist und dort nichts als Schweigen als Antwort auf seine immer neuen Fragen bekommt. Ein Krisenmoment. Wir zitieren. Also wenn du schon von Schocken redest, du bist hier der Typ, der gerade mit einer Socke redet, die auf deiner Hand sitzt und mit deiner Stimme spricht und du behauptest, die Behauptung dieser Socke stimmt nicht. Falsch, ich bin die Quelle selbst, das ist gar keine Hand, mit der du dich unterhältst. Du glaubst wirklich, du bist ein abgetrenntes Wesen vom Kosmos, vom Urgrund, von mir, vom Leben. Eigenständig, unabhängig, mit eigenen Gedanken. Du spinnst, wenn du nicht fühlst, du bist Teil eines Ganzen, von mir, der Socke des Lebens. Ich bin die Ursache all deines Strebens, Manifestation eines höheren Wesens. Erkenne, Widerstand ist vergebens. Du bist die Socke auf meiner Hand. Bisher bist du vor der Wahrheit weggerannt. Ende des Zitats. Das ist eine fast zen-artige Wendung, denn nachdem der Dialog zu diesem Punkt gekommen ist, beginnt die Socke sich in den letzten Zeilen zum Kern einer neuen Wahrheitsphilosophie zu erheben, der Sokosophie. Und jeder, der zuhört, weiß, dass das nur ein neuer Irrtum ist. Auf einem höheren Erkenntnisniveau als zuvor, das schon, aber die Suche endet hier nicht, sie beginnt erst. Der erste Schritt kommt allerdings davor, nämlich Abschied zu nehmen. Abschied von gewohnten Denkmustern, von gesellschaftlichen Zwängen und Sicherheiten, Abschied von dem, was gewiss schien. Zitat Captain Peng, Kündigung 2.0. Dieser Bus fährt falsch, denn der Fahrer ist geblendet. Hiermit erkläre ich diese Fahrt für beendet. Ich steige aus, bitte öffne die Tür. Nein, ich zähle bis drei, danach trete ich die Tür ein mit einem gereimten Bein. Ich nehme mich selber Huckepack und laufe querfeldein. Ich steche in See und verlasse den Hafen und werde endlich wieder unter freiem Himmel schlafen. Er ist befreit nach Zerplatzen der Blase. Ich treibe aus, mir kommen Blumen aus der Nase. Ich teleportiere mich den Rest zu Fuß und schenke meinem Schatten einen letzten Gruß. Ich falte Uhrwerk-Origamis aus einem Ziffernblatt. Ich entfalte mich und ich streiche mich glatt, um auf mir zu schreiben, denn ich bin ein Manuskript, das nur, wenn man es rückwärts liest, einen Sinn ergibt. Ich habe mich übersetzt, denn ich war kodiert. Ich war verschlüsselt und ich habe mich dechiffriert, bis sich Koordinaten ergaben. Ich habe keine Zeit, um lang in eurem Garten zu warten, bis jemand kommt und mir sagt, wo ich lang muss. Da! Ich bewerfe euch mit einem 7-Kilo-Handkuss. Doch habe ich bereits erwähnt, ich bin gekommen, um zu kündigen. Will mit euren heiligen Sündigen und euren König samt seinen Verbündeten entmündigen. Arrivederci, adieu und bis später, salute, chin chin, Prost, ich geh mal. Vergesst mich, ersetzt mich, ich war nie hier. Ich bitte euch hiermit, mich zu exmatrikulieren. Ich spielte eine Rolle, die Kultur hat mir souffliert. Ich habe nicht die Form. Die Form hat mich formuliert und so muss ich gehen und die Autoren von mir deuten mein Buch umschreiben und neue Zeilen zeugen, zwischen wilden Silben schlafen und den Weg verlassen, um in einer neuen Sprache mein Leben zu verfassen. Ende des Zitats. Wohlan! Drittens, Hélène Vogelsinger. Sie ist Sounddesignerin, Filmmusikerin und Entdeckungsreisende im Reich der elektronischen Musik. Die Französin Hélène Vogelsinger, wahrscheinlich geboren 1989, Sie hat mit ihren Modular-Sessions ihr eigenes Genre erschaffen, die kontemplative, klangliche Erforschung von verlassenen Orten und ihrer Atmosphäre und, wenn man es so erleben will, die Transzendierung des atmosphärisch Vorgefundenen in etwas Neues oder zumindest den Keim für etwas Neues. Ihr Werkzeug sind modulare Synthesizer, also frei koppelbare und miteinander interagierende elektronische Klangerzeuger. Durch sie werden wiederholte Tonsequenzen geschickt und Aufnahmen, oft ihrer eigenen Stimme. Ein Prozess, in dem so viele Variablen Einfluss auf das zu hörende Ergebnis haben, dass man fast schon an Zufall denken möchte. Die Geräte sind höchst sensibel für kleine Veränderungen und reagieren nicht direkt berechenbar. Es entstehen Überlagerungen, Interferenzen, Klänge lagern sich übereinander wie transparente Bildschichten. Man sieht deutlich in den Filmaufnahmen, die Vogelsinger von jeder Session veröffentlicht, dass es sich um einen beinahe meditativen Prozess handelt, in dem das vorbereitete Material in einem Zustand der Selbstvergessenheit verwendet und zu einer einmaligen, aus der Situation geborenen Schöpfung verwandelt wird. In einem Interview mit dem Magazin Klotz sagt sie: Klänge haben nicht nur die Kraft, unsere Gehirnwellen zu verändern und uns in verschiedene Bewusstseinszustände zu versetzen, sondern können auch Erinnerungen und Emotionen auslösen, die tief in uns verborgen sind und an die Oberfläche kommen müssen, um geheilt und gelöst zu werden. Ich glaube, dass jeder Mensch, wenn nicht sogar jedes Lebewesen auf diesem Planeten, seine Traumata und Wunden hat. Unabhängig von ihrer Situation kann Leiden in vielerlei Hinsicht auftreten, physisch, psychisch, spirituell und noch mehr. Das ist unvermeidlich und es ist unmöglich, dem Kreislaufmuster in diesem irdischen Leben auch nur zum Teil zu entkommen. Aber dieser Schmerz muss verarbeitet werden, um uns in einen höheren Bewusstseinszustand und zu mehr Mitgefühl zu erheben und zu führen. Ich gebe nicht vor, ein Heiler zu sein, aber meine Absichten sind rein und meine kreative Quelle, an die ich seit meiner Ankunft hier gebunden bin, kommt von einem Ort voller Licht, voller Hoffnung, hat aber auch eine Art Botschaft zu vermitteln. Was modulare Synthesizer angeht, so ist der Bau eines modularen Synthesizers aus Sicht eines Musikers eine ganz neue Reise. Es fühlt sich wie eine Wiedergeburt an. Es wäre hilfreich, Geist und Seele neu zu starten, um dieses neue Konzept zu verstehen und vollständig in sein Universum einzutauchen. Es erfordert viel Recherche, Lernen, Mühe, Offenheit und Hartnäckigkeit, bevor du ehrlich mit ihm kommunizieren kannst. Aber sobald es sich öffnet, sobald du von den technischen Fesseln befreit bist, ist es absolute Freiheit. Du kannst alles tun. Meine Vorstellung von Stille ist eine Welt ohne menschliche Präsenz und allem, was wir geschaffen haben, von Autos über Instrumente bis hin zu einem einfachen Flüstern. Das Leben geht organisch weiter, ohne jegliche weitere Anstrengung. Eine vor- und nachmenschliche Klanglandschaft. Und sie hat auch ihre eigene Musik. Hier zeigt sich das Leben in der Nähe zur tiefen Natur. Und auch meine Faszination für verlassene Orte stammt aus dieser Quelle. Die menschliche Präsenz ist hier, aber wir können sie nicht hören. Sie ist visuell präsent, aber still. Und wenn ihre Präsenz plötzlich aus natürlichen Gründen laut wird, wie der Wind in einer alten Tür, ist das Gefühl echt tiefgreifend. Man springt von einem tiefen Bewusstseinszustand in einen anderen. Ende des Zitats. Die Weisen aus dem Morgenland in der biblischen Geschichte sind gekommen, um ihre Schätze vor das neugeborene Jesus-Prinzip zu legen. Sie selbst haben an dem Prozess, der damit beginnt, noch keinen Anteil. Die Erneuerung, das, was die Bibel Befreiung von aller Sünde nennt, also die Aufhebung der Trennung vom Urprinzip, kommt nicht durch sie. Aber ihr Bewusstsein ist bereit. Sie haben sich auf den Weg gemacht, ihre alten Reiche hinter sich gelassen und das Kommen von etwas Neuem erkannt. So ähnlich ist es mit den vielen, die heute aufbrechen. Sie schaffen durch ihre Entfesselungskunst in Bezug auf kognitive Dissonanzen und das Hüten morscher Identitäten, die überwunden werden müssen, eine Grundlage, einen möglichen Ausgangspunkt. Der Weg der Seele und des Geistes beginnt erst danach. Aber ohne eine Basis, die eigentlich im Abbrechen der alten Fundamente besteht, beginnt er eben nicht. Hingabe, guter Wille und das Teilen des eigenen ideellen Reichtums machen möglich, dass der Prozess, der über Golgatha zur Auferstehung führt, beginnen kann. Das gilt nicht nur für die drei hier vorgestellten Beispiele. Es gilt für alle Menschen einer neuen Generation, seien sie sichtbar oder nicht. Es ist eine Chance, die Chance des Umbruchs, nicht mehr und nicht weniger.